Eines der letzten Worte Jesu, bevor er in den Himmel aufgestiegen ist, waren folgende. Lass uns das mal zusammen lesen. Geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Diese Worte, die stehen in Markus 16, Vers 15. Klare Worte, nicht wahr? Gehet hin und nicht bleibet stehen. Gehen ist das Gegenteil von bleiben. Gott will, dass wir das Evangelium zu den anderen bringen. Du und ich müssen in die Welt hinausgehen. Jesus, der wurde nicht zwischen zwei Kerzen auf einem Kirchenaltar gekreuzigt. Er wurde draußen auf den Straßen und Plätzen der Menschheit gekreuzigt. Und das ist der Ort, wohin wir die Botschaft bringen müssen. Jesus sagte, folget mir nach und ich mache euch zum Menschenfischern. Und das ist eine Verheißung. Und Gott hat bisher all seine Verheißungen auch gehalten. Und wie man aus einem Nachfolger zu einem Menschenfischer wird, das geht ganz automatisch. Aber weißt du, wir müssen zum Wasser gehen, wenn wir Fische fangen wollen. Wir müssen die Gemeinderäume verlassen und dorthin gehen, wo die Suchenden sind und ihnen auf liebevolle Weise das Evangelium sagen. Und es gibt ganz viele Sucher da draußen. Das erlebe ich immer wieder bei mir in der Praxis, dass so viele Menschen offen sind, wenn man mit ihnen über den Glauben spricht. Es gibt natürlich auch immer wieder Ablehnende. Aber es stimmt nicht, wenn Leute sagen, ach, das interessiert doch niemanden. Das stimmt gar nicht. Es gibt so viele Leute, die öffnen sich, wenn man ihnen von Jesus erzählt. Und ich bin mir sicher, dass manche von uns jetzt hier sitzen, so ein Kloß im Hals haben und sagen, oh, wäre ich doch heute bloß liegen geblieben, wäre ich doch nicht hierher gekommen, das ist überhaupt nicht mein Thema. Ich tue mir so schwer damit, anderen Menschen über den Glauben zu erzählen und am liebsten würde ich weglaufen, wenn es um dieses Thema geht. Verstehe ich gut, ich würde auch lieber manchmal weglaufen. Aber ich verstehe diesen Missionsbefehl an alle Christen gerichtet, die erfahren haben, dass Jesus Christus lebt. Die gute Nachricht ist, dass Gott uns damit nicht alleine lässt und wir heute ein paar Aspekte uns anschauen werden, die uns helfen werden, Fische zu fangen. Okay? In unserer Gemeinde, wisst ihr ja, da gibt's ja einmal im Jahr dieses Event, wo wir alle zusammen was machen. Ja, das war es dieses Jahr. Dieses Jahr war es die Fahrradtour. Wir hatten schon Kletterwald, wir sind zusammen Kanu gefahren. Und wenn sich manche von euch noch erinnern, sind wir auch schon mal angeln gewesen. Ja, wir hatten große Pläne und Ziele, wenn ihr da euch noch zurückerinnert. Wir wollten den kommenden Sonntag die ganze Gemeinde beim Grillen mit unserem Fang versorgen. Ja, wisst ihr das noch? Die Realität sah aber ganz anders aus. Und zwar den einzigen Fisch, den wir gefangen haben, mein Vater hat den gefangen und der war so erbärmlich, dass er ihn wieder zurückgeschmissen hat. Ja, der war wirklich erbärmlich. Und trotzdem hatten wir nachher noch einen Fisch auf dem Grill, aber der kam nicht von uns, der kam von einem anderen Angler, der dort geangelt hat und der hat ihn uns aus Mitleid geschenkt, ja. Ja, also das war faszinierend. Aber die meisten von uns, die dort waren, die hängten natürlich auch ihre Würmer, ihre Maiskörner oder sonstige Köder an die Haken. Aber wir hatten alle keinen Erfolg. Wir hatten null Chance. Aber ehrlicherweise, und das ging's uns ja auch gar nicht, wir wussten ja, wenn wir nichts fangen, dann legen wir halt Würstchen und Steaks auf den Grill, ist ja nicht so schlimm. Uns ging's ja viel mehr so um Sonne, Blödsinn machen, ein paar Bier trinken und einfach eine gute Zeit miteinander haben. Das war so der Motor eigentlich bei mir, so die Gaudi dabei. Aber ich denke, Wenn es jetzt wichtig gewesen wäre, an diesem Tag etwas zu fangen, dann haben wir alle schon mal eines richtig gemacht. Eines haben wir richtig gemacht. Und zwar sind wir alle zum Wasser gegangen. Wir sind alle schon mal zum Wasser gegangen. Und das große Problem, das viele Christen heutzutage haben, die über großes Wachstum in Gemeinden sprechen, über große Erweckungen und wie Gemeinden wachsen müssen, aber sie gehen nicht mehr zum Wasser. Viele Christen tun sich in Anglerclubs zusammen und reden darüber, wie wichtig es wäre zu fischen. Aber sie fischen nicht mehr. Und Gott will, dass wir fischen gehen. Und nun sagte ich anfangs, dass wenn unsere Bereitschaft da ist, ans Wasser zu gehen, Gott uns dabei helfen möchte, auch wirklich Fische zu fangen. Manche erinnern sich aus der Pfingstpredigt in Apostelgeschichte 2, wissen wir, die Jünger erhielten den Heiligen Geist und haben in verschiedenen Sprachen von Jesus erzählt. Jetzt, wenn wir das Kapitel davor, Kapitel 1, Vers 4 bis 5 lesen, da lesen wir was ganz Interessantes. Da lesen wir nämlich Folgendes. Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißungen des Vaters zu warten, die ihr, sagte er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. Er hat ihnen bereits gesagt, dass sie in die ganze Welt gehen sollen. Aber jetzt sagt er ihnen, ihr müsst allerdings noch auf etwas warten. Es gibt eine Ausrüstung, die ihr braucht. Bevor ihr diese Ausrüstung nicht habt, könnt ihr nicht gehen. Startet noch keine Hauskreise, verteilt noch keine Traktate, druckt noch keine Gemeindeflyer, macht überhaupt noch nichts. Ihr braucht zuerst etwas. Ihr müsst mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und dann schaut mal, was er in Vers 8 nämlich sagt. Aber ihr werdet die Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in Judäa, in Samaria und bis ans Ende der Welt. Der Heilige Geist gibt uns die Kraft, Zeugen für Jesus zu sein. Er ist dieses übernatürliche Element, dieses anziehende Element, wenn eine Person mit dem Heiligen Geist erfüllt wird. Er macht das Zeugnis des Evangeliums unwiderstehlich oder noch unwiderstehlicher. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch schon erlebt habt, aber ich kenne Gespräche, die ich schon gehabt habe, wo ich leere Worthülsen weitergebe. Ich habe mir vielleicht ganz toll klingende Worte zurechtgelegt und besonders gut klingende Worte da zurechtgelegt, aber sie haben nichts bewirkt. Aber manchmal können kleinere Worte, die nicht so voluminös sind, aber mit dem Geist Gottes gefüllt sind, viel tiefer in das Herz des Zuhörers eindringen. Und ich kann mir das nur so erklären. Das, was wir manchmal aussprechen und das, was bei dem Zuhörer nachher ankommt, nachher nachhaltig Veränderung bewirkt. Und das ist die Kraft des Heiligen Geistes. Und Jesus betont das mit Nachdruck, wo er sagt, achtet darauf, dass ihr Jerusalem nicht verlasst. Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben, um uns zu bevollmächtigen, unsere Generation für Jesus zu erreichen. Jesus war es wichtig, dass die Jünger nicht einfach so losstiefeln, sondern warteten, bis sie zugerüstet wurden. Und dann heißt es, dann werdet ihr meine Zeugen sein bis ans Ende der Erde. Und oftmals denken wir, dass wir Gott erklären müssen, wie er am besten Menschen bekehrt. Und das ist totaler Quatsch. Jesus sagt nicht, dass wir beten müssen, Heiliger Geist, überführe diese Person. Die Realität von Jesus, die hier spricht, die sieht ganz anders aus. Nämlich in Johannes 14, 16, 17 sagt er, wenn der Heilige Geist kommt, wird er nicht länger bei euch sein, sondern er wird in euch sein. Und in den folgenden Versen spricht er über all die Dinge, die der Heilige Geist in uns tut. Und wenn er hier über das Werk des Heiligen Geistes spricht, der Menschen von Sünde überführt, dann tut er es, wenn wir mit ihnen über das Evangelium sprechen. Wisst ihr, das ist mir ganz wichtig. Wenn wir mit Menschen über das Evangelium sprechen, dann tut sich der Heilige Geist ans Werk. Ich bitte euch, das ist echt wichtig, dass ihr das versteht. Wir müssen Menschen nicht auf ihre Sünden hinweisen. Das wissen die selber. Aber was wir sie hinweisen müssen, ist auf den Retter, der sie rettet. Und dann wirkt der Heilige Geist. Menschen wissen selber, warum sie nicht in die Kirche gehen wollen, weil da was nicht stimmt in ihrem Leben. Aber was sie hören müssen, ist, dass es da einen Retter gibt, der sie liebt und der für sie gestorben ist. Und der ihnen verzeiht. Und der sie retten will aus diesem Leben heraus. Vor einiger Zeit, da war ich mit jemandem aus meinem Familienkreis bei einem Kindergartenfest. Und wir haben ja so eine Nachbarin, die sehr fromm ist, die zu so einer Brüdergemeinde gehört, die war da mit dabei. Und da sind wir so ins Gespräch gekommen über das Thema Abtreibung, wenn man ein behindertes Kind erwartet. Sehr delikates Thema. Und diese Person aus meinem Familienkreis, die vertritt gern so die Meinung, die in unserer Gesellschaft gerade so gelehrt wird. Oh, da muss man an sich selber denken und die Belastung, die sei ja viel zu groß und du weißt gar nicht, was da auf dich zukommt und so weiter. Und plötzlich erzählte diese Nachbarin, dass ich so eine Mutter kenne, die abgetrieben habe. Und die Schuldgefühle, die waren so schwer, dass sie nur durch die Vergebung Jesu weiterleben konnte. Und als sensibler Mensch spürte ich schon eine gewisse Anspannung bei der Person aus meiner Familie. Und ich dachte mir, da wird es bestimmt noch eine heftige Diskussion geben, denn beim Diskutieren beißt sie sich gerne fest. Interessanterweise unterhielt sich diese Person mit dieser Nachbarin bestimmt noch eine Stunde über den Glauben, über verschiedene Themen, ohne ihr den Rost runterzulassen. Und ich denke, das hat was mit der Einfachheit des Evangeliums zu tun. Die Nachbarin erwähnte einfach in ganz einfacher Weise, dass man nur durch die Vergebung Jesu weiterleben kann. Und ich glaube fest, dass der Heilige Geist da noch viel mehr hineingelegt hat. Und zwei Tage später stand diese Person mit zwei Salatköpfen bei der Nachbarin und hat sie damit beschenkt. Den weiteren Punkt, den ich für wichtig halte, der steht hier in Markus 16, 16. Da heißt es, wer gläubig geworden und getauft worden ist, der wird errettet werden. Wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden. Verdammt sein bedeutet ewig von Gott getrennt sein, ohne eine Gelegenheit der Rettung oder Wiederkehr zu haben. Für immer verloren sein. Erinnert ihr euch noch an die Geschichte von dem reichen Mann, der starb? Jesus erzählt uns, dass der reiche Mann starb und voller Qualen im Feuer war. Und Jesus sagte weiter, dass der reiche Mann seine Augen erhob und um Erbarmen flehte. Aber es kam kein Erbarmen, denn Offenbarung 14,11 sagte, der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ich weiß, das ist kein beliebtes Thema, dass in der Kirche über die Hölle geredet wird. Niemand spricht gern über dieses Thema, aber Jesus selber sprach mehr über die Hölle als über den Himmel. Und ich denke, er tat es, um seine Zuhörer zu warnen. Und wenn wir uns einen Moment Zeit nehmen, das Ende eines Mannes oder einer Frau zu bedenken, die Christus ablehnen, dann sollte unser Herz mit Erbarmen erfüllt sein. Wann ist es das letzte Mal, wo du dir Gedanken über verlorene Menschen gemacht hast? Wissen wir eigentlich um die Dinge, die Gottes Herz brechen? 1998 traf ich mal einen Mann namens Trevor Gregory. Ich war damals mit OM unterwegs und dieser Mann erzählte mir folgende Geschichte. Er erzählte mir, dass ein Evangelist einmal zu ihm sagte: Trevor, finde heraus, was Gottes Herz bricht und bitte ihn, deines an derselben Stelle zu brechen. Trevor wusste nicht so recht, was das bedeuten sollte, aber er betete dieses Gebet, dass Gott es ihm zeigen solle. Als er damals als Jugendarbeiter Rallye-Unterricht geben musste, da kam er dann in so eine Klasse, in der er den Schülern vom Glauben erzählte. Und nach der Stunde kam ein Schüler vor zu ihm und erzählte ihm, wie blöd sie ihn eigentlich halten würden und dass sie sich eigentlich die ganze Zeit nur lustig über ihn machen würden, weil er so christlich sei. Trevor spendierte ihm eine Cola und sie redeten noch etwas darüber und über den Tag hinweg kam dieser Schüler noch ein, zwei, dreimal zu ihm und fragte ihn noch irgendwelche Fragen über den Glauben. Und Trevor sprach dann mit ihm darüber. Sie hatten gute Gespräche. Und Trevor freute sich schon auf die nächste Rallye-Stunde in zwei, drei Tagen später. Kam er dann wieder in die Klasse, wollte wieder neuen Unterricht machen, doch dieser Schüler saß nicht in der Klasse drin. Nach der Stunde ging er dann zu diesem verantwortlichen Rallye-Lehrer, fragte ihn, was ist mit diesem Schüler los, warum ist der nicht im Unterricht? Und dieser Rallye-Lehrer sagte zu ihm, dieser Schüler hat vor zwei Tagen klebheiß gemacht und angefangen zu inhalieren. Und als er diese Dämpfe dann geschnüffelt hat, dann hat er so Trance-Zustände bekommen. Und in diesen Trance-Zuständen hat er gemeint, er könne über Wasser laufen. Und als er über Wasser lief, ist er dann ertrunken in 15 Zentimeter Tiefe. Und als Trevor das gehört hat, da hat er so eine Wut in sich gespürt. Zuerst auf sich selber, weil er gedacht hat, ich hätte ihm vielleicht mehr von Jesus erzählen müssen. Vielleicht bin ich der Letzte gewesen, der ihm von Jesus erzählt hat. Vielleicht hätte ich ihm mehr nachgehen müssen. Und dann hat er aber gedacht, Mensch, aber eigentlich ist es ja nicht meine Schuld, eigentlich ist es Gottes Schuld. Wenn Gott gewollt hätte, dass er gerettet wird, wieso hat er dann nicht ihn mehr beschützt, mehr auf ihn aufgepasst? Und immer wenn Trevor wütend war, dann musste er spazieren gehen und durch den Park laufen und plötzlich in seiner Wut sah er so eine große Eiche da stehen und in seiner Wut dachte er, diese Eiche ist wie Gott und er schlug mit voller Faust in diese Eiche hinein und vor Schmerzen sank er zusammen unter diesem Baum und hielt seine Hand nur fest und saß da und es war ihm, wie wenn eine Stimme zu ihm sagte, wolltest du nicht wissen, was mein Herz bricht? Das sollte deins an derselben Stelle schmerzen. Wenn du wissen willst, was Gottes Herz bricht, dann denk an die Menschen, die verloren gehen. Und denk dran, was ihm am meisten wehtut, wenn Menschen Gott ablehnen und wenn Menschen verloren gehen. Und gestern hatte ich ein kurzes Gespräch mit einem meiner Nachbarn und in Gedanken dachte ich mir, ich weiß, auf was von dem Weg du bist. Ich weiß, du hast es mir schon ein paar Mal gesagt, dass du Gott ablehnst. Aber es tut mir so leid, um dich und deine Frau, sie hätten eine Einladung zu Alpha bekommen. Und ich bete um ihre Zusage. Und ich denke, unser Erbarmen für die Verlorenen sollte uns bewegen, alles zu tun, was wir können, um ihnen von Jesus zu berichten. Ein weiterer Aspekt, über den ich reden möchte, ist der gemeinsame Boden. Wir müssen versuchen, gemeinsamen Boden mit Menschen zu finden. In 1. Korinther 9 erzählt Paulus in dem Vers folgende Stelle. Obwohl ich allen gegenüber frei bin, habe ich mich allen zu Sklaven gemacht, damit ich so viel wie möglich Menschen gewinne. Und ich bin dem Juden ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen, die unter dem Gesetz sind, wie einer unter dem Gesetz, obwohl ich nicht ohne Gesetz vor Gott bin, sondern unter dem Gesetz Christi. Damit ich die, welche ohne Gesetz sind, gewinne. Dem Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige errette. Und ich tue aber alles um des Evangeliums willen, um an ihm Anteil zu bekommen. Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber nur einer den Preis empfängt? Lauft so, dass ihr ihn erlangt. In diesem Text spricht Paulus über die Weise, wie er läuft, also die Methode, die er anwendet. Das finde ich super, dass Paulus sowas macht. Denn um Menschen für Christus zu erreichen, sagt er, in einer anderen Übersetzung heißt es Vers 22, ja, ich versuche, gemeinsamen Boden mit jedem zu finden, damit ich sie zu Christus bringen kann. Ich versuche, gemeinsamen Boden mit ihnen zu finden. Paulus rannte nicht ziellos umher. Und wie Paulus müssen auch wir einen Einstiegspunkt finden, um mit Menschen in Beziehung treten zu können, damit wir da eine Brücke bauen können, um ihnen dann vom Evangelium erzählen zu können. Ich wurde vor einiger Zeit von dem Patienten gefragt, ob ich mit ihm laufen würde. Und ich habe dann gesagt, okay, machen wir mal, fangen mal an zu trainieren. Und wir haben auch mal an einem kleinen Wettkampf teilgenommen. Und wenn es die Zeit erlaubt, dann mache ich das immer wieder von Zeit zu Zeit, dass ich abends nach Feierabend mit ihm noch eine Runde laufen gehe. Und was ich nicht gedacht hätte, ist, dass sich während des Laufens so gute Gespräche ergeben. Er kommt aus der DDR, ist dort aufgewachsen und sein Wissen über Jesus ist gleich null. Er weiß gar nichts über Jesus. Und auch bei ihm bin ich gespannt, ob er sich zu Alpha anmeldet. Ich habe ihn jetzt Jahr für Jahr immer eingeladen. Und ich bete Jahr für Jahr, dass er irgendwann einmal zusagen wird. Und trotzdem laufe ich Jahr für Jahr immer weiter mit ihm. Nun komme ich zum letzten, aber meiner Meinung nach zum wichtigsten Punkt. Der wichtigste Aspekt, und der wichtigste Aspekt ist meiner Meinung nach Charakter. In 1. Korinther 9, 26, 27 wird etwas über die Wichtigkeit von Charakter gesagt, wenn wir mit anderen Menschen von Jesus erzählen wollen. Da heißt es, ich laufe nun so nicht wie ins Ungewisse, ich kämpfe so, Nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern ich zerschlage meinen Leib und knechte ihn, damit ich nicht, nachdem ich anderen gepredigt habe, selbst verwerflich werde. Das heißt, Paulus sagte, dass er in allen Dingen enthaltsam ist und dass er seinen Leib diszipliniert. Er brachte ihn in Unterordnung, was andeutet, dass er auch wie wir Probleme damit hatte, seinen Leib unter Kontrolle zu haben. Genauso wie du und ich. Jeder von uns hat seine Neigungen zu bestimmten Sünden. Wir sind keine Heilige. Vielleicht versuchen wir das manchmal sonntags hier, das Gesicht aufrecht zu bewahren. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, wir wissen, dass wir unsere Neigungen zu bestimmten Sünden haben. Aber es ist wichtig, dass wir unser Fleisch beherrschen und in allen Dingen rein sind, weil unser Lebensstil unsere Botschaft beeinflusst. Möchte ich nochmal sagen, unser Lebensstil beeinflusst unsere Botschaft. Und ich denke, das kann in jedem Bereich unseres Lebens hineinzielen. Es können kleine Lügen sein, die uns immer wieder rausrutschen. Es kann Unehrlichkeit sein. Das kann schlechtes Reden oder Tratschen sein. Das können sexuelle Ausschweifungen sein, Faulheit oder Aggressivität oder Leute, die sich nicht entschuldigen können und so weiter. Die Palette ist riesig. Weil unser ganzes Leben noch von viel mehr spricht, als unsere Worte je sagen können. Die Frage ist, sind wir echt? Passt unser Leben zu dem, was wir tun und sagen und glauben? Sind wir wirklich echt? Und wenn unser Charakter Mängel aufweist, wird es Menschen sehr schwer fallen, auf das zu hören, was wir ihnen zu sagen haben. Charakter, liebe Freunde, Charakter zählt. Charakter ist wichtig. Wir sehen, um den Missionsbefehl ernst nehmen zu können, ist es gut, ein paar Aspekte zu beachten. Und ich habe das schon öfters gesagt, aber wir sind nun mal die Bibel, die die Menschen da draußen lesen. Wir sind die Bibel, die die lesen. Und Gott lässt uns aber nicht allein damit. Und ich bin froh über den Heiligen Geist, der durch uns wirkt. Und dann kann ich getrost sein, morgens aufzustehen und Gott zu bitten, dass er mich gebrauchen soll. Er wird es tun. Ich bete es morgens in meiner Zeit und ich bin dankbar, wenn ich erleben kann, wie Gott die Gespräche dann lenkt. Jetzt stehen wir ein paar Wochen vor dem Alpha-Kurs und die Vorbereitungen laufen. Und eine Sache, die mir wichtig ist, ist eigentlich genau das, was Sarah vorhin hier in dem Interview erwähnte. Die Menschen, die zu Alpha kommen, die sollen erleben, wie sehr Jesus sie liebt. Und das drückt sich in dem Essen aus, das wir kochen. Das drückt sich in der Dekoration aus, die wir machen. Das drückt sich in den Vorträgen und in den Gesprächen. Eigentlich drückt sich das in allem aus. Und letztes Jahr, da hatte ich die Freude, dass ein Patient von Hohenhaslach nach Ludwigsburg zu Alpha gekommen ist. Und hinterher wollte er noch unser Gemeindehaus hier sehen. Dann habe ich ihn so durch das Haus geführt, habe ihm den Garten gezeigt. Und dann platzte es aus ihm irgendwie raus und er sagte zu mir, sag mal ehrlich, für was betreibt ihr eigentlich so einen Aufwand? Das ist immens, was ihr macht. Schaut euch doch nur mal die Tische an, wie die gedeckt sind. Und was ihr hier Abend für Abend stemmt. Und dann dieses Haus hier. Und was das alles kostet. Was bringt euch denn das, dass ihr euch da so reinhängt? So viel Offenheit hätte ich am ersten Abend nicht erwartet. Und ich wollte gerade ansetzen zu antworten. Bevor ich antworten konnte, sagte er noch, weißt du, Carsten, wenn ich mich mit Freunden treffe, dann wird meistens über Autos, über Bier und anderen Müll gesprochen. Aber die Gespräche, die ich hier erlebt habe, die sind so tiefgehend, das kenne ich gar nicht. Und dabei haben wir Leiter die meiste Zeit des Abends geschwiegen. Und ich habe gemerkt, es arbeitet in ihm. Und er hat wieder eine Einladung von mir bekommen. Und ich vertraue darauf, dass der Geist Gottes sein Übriges tut. Und ich will weiter einladen, wo auch immer ich die Chance habe. Ich hoffe, du bekommst den Mut, es auch zu tun. Und Alpha ist keine Venue, EDG oder Baptistensache. Wir arbeiten hier gemeinsam an Gottes Reich. Und ich hoffe, du lässt dich einladen, mit ans Wasser zu gehen. Ich will noch beten. Lass uns aufstehen. Herr Jesus, ich möchte dir Danke sagen, dass du uns nicht alleine lässt. Und ich möchte dir Danke sagen, dass du Menschen um uns herum gestellt hast, die dein Erbarmen brauchen. Und du siehst, wie diese Welt verloren geht und jeder, der dir den Rücken kehrt. Und Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass du unser Herz da brichst, wo es dir am meisten schmerzt. Und bitte hilf doch, dass wir den Mut haben, Menschen einzuladen, dass wir den Mut haben, von dir zu reden. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du den Rest tun wirst. Wir beten, dass Menschen sich einladen lassen zu Alpha. Lobpreis und Ehre sei dir. Amen.